Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also, ich begrüße Sie schon mal. Mein Name ist Bettina Hasse, ich bin vom Haremann Verlag, leite das Lektorat da. Wir sind ein naturwissenschaftlicher Verlag und der Vortrag hier geht über naturwissenschaftlichen Unterricht am Whiteboard. Mich interessiert natürlich immer, wer hat ein Whiteboard an der Schule? Vielleicht können Sie sich mal melden. 1, 2, oh, wie schön, das sind ja 5, 6, recht viele. Wer arbeitet mit PC und Beamer? Dann wahrscheinlich die gleichen, oh, vielen Dank, wenn das Whiteboard gerade nicht geht oder so, oder wenn es nicht da ist. Hm? Und hat auch schon jemand Tablets in den Klassen oder in einer Klasse? Nee, das ist jetzt noch nicht. Das ist auch tatsächlich immer noch sehr, sehr selten. Denn jetzt ist es ja auch hochgefallen, jetzt kann ich direkt anfangen. Bisher war die Situation an den Schulen so, dass eher die Schüler sich mit den digitalen Geräten auskannten, die Lehrer noch eher weniger oder auch gar keinen zur Verfügung hatten. Die Karikatur hier zeigt das ganz gut. There aren't any icons to click, it's a chalkboard, also eine grüne Kreidetafel. Ne? Der Schüler sucht die Buttons. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt, aber trotzdem. Es hat sich aber sehr viel geändert in der letzten Zeit. Noch in der Umfrage 2011 fanden eher 13% der Lehrer elektronische Medien positiv und 2014 wollten schon 66% elektronische Medien einsetzen und wir haben inzwischen 2017 und wir merken es bei uns im Verlag, es werden immer mehr Lehrer, also die Zahlen, ich würde jetzt auf 80% oder sowas schätzen, die Bereitschaft von Lehrern, die elektronische Medien einsetzen wollen. Ein bisschen das Problem ist natürlich immer noch die Technik, aber inzwischen ist auch das Internet in den Klassenräumen angekommen, natürlich unterschiedlich in unterschiedlich guter Qualität und auch nicht unbedingt in jedem Klassenraum. Aber 65% der Schulen haben zumindest in speziellen Räumen Internetzugänge, 46% der Schulen haben es in allen Räumen und es gibt keine Schulen mehr laut Umfrage, die gar keinen Internetzugang haben. Und jetzt mal nochmal eine Karikatur. wie der Unterricht mit dem Whiteboard oder anderen elektronischen Medien aussieht. Die Lehrerin liegt im Liegestuhl irgendwo in Griechenland und sagt per Livestream oder per Whiteboard zum Beispiel dann ihren Schülern, heute ist unser Thema Körperbau und Bewegung. Ich sende euch einen Livestream von den Olympischen Spielen in Athen. Erklärt anhand des Films, den ich euch zeige, über den Kugelstoßer die Funktion von Beuger und Strecker. Ist natürlich ein Scherz, der Lehrer liegt nicht im Liegestuhl, sondern ist immer noch bei der Klasse. Aber es zeigt ganz gut, was ein Whiteboard kann. Im Grunde ist es ja, es ist mit dem PC verbunden und kann dadurch alles, was ein PC kann. Ich kann also tatsächlich Filme zeigen, ich kann ins Internet gehen, ich kann Bilder zeigen, kann also alles machen, was ich auch, ich kann mit Programmen arbeiten, alles, was ich auch am PC machen kann. Das sind natürlich viele Vorteile, dann gibt es auch immer gleich Kritik. Nämlich viele fürchten, dass der Frontalunterricht verstärkt wird, weil der Lehrer hier vorne alles schön zaubern kann, ein bisschen Film, ein bisschen andere Medien. Viele fürchten, dass es ein reiner Konsum von Medien wird, aus dem gleichen Grund. Viele fürchten auch, dass die Schüler weniger schriftlich arbeiten, weil sie halt viel weniger abschreiben müssen als von der digitalen Tafel. Das muss man natürlich tatsächlich ausgleichen. Und dass natürlich auch viele Lehrer einfach noch nicht so geübt sind mit dem Whiteboard. Als Gegenargument, es hängt nicht vom Whiteboard ab, ob der Unterricht gut oder schlecht ist oder ob er lehrerzentriert ist, sondern es hängt ganz allein von den Lehrern ab. Und es geht einfach auch darum, die Schüler mit einzubeziehen. Sie durchaus eine Präsentation am Whiteboard machen lassen, sie bei der Gruppenarbeit auch ans Whiteboard ranlassen oder auch mal Schüler nach vorne holen, die Übungen da machen, sodass die Schüler es auch als ihr Medium mit begreifen. Und dann ist es sind viele Argumente schon außer Kraft gesetzt. Wenn ein Lehrer schon Frontalunterricht macht, dann ist es aber ein didaktisch wertvollerer Unterricht oder kann er zumindest machen, weil er verschiedene Medien einsetzen kann, sehr einfach einsetzen kann. Ich muss nicht erst einen DVD-Player und einen Fernseher holen und ich muss auch nicht erst einen Diaprojektor holen und ich muss auch nicht den Raum abdunkeln, sondern habe im Grunde alles auf meinem PC und kann so auch ganz verschiedene Lernkanäle ansprechen. Und das Whiteboard, durch seine Vielseitigkeit eignet sich das halt hervorragend für Unterrichtseinstiege. Wir kommen auch gleich zu einem Beispiel für Problematisierungsphasen. Ich kann sehr gut sammeln und dann Sachen zuordnen, Sammlungsphasen und natürlich auch für Vertiefungsphasen. Weil mit den interaktiven Schülerübungen können die Schüler dann noch sehr viel selbst erarbeiten und vertiefen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, das Whiteboard als Impulsgeber. Wir hatten ja den Einstieg Thema Körperbau und Bewegung. Ich kann jetzt zum Beispiel einen kurzen Film über einen Basketballer zeigen oder aber auch ein interaktives Tafelbild nehmen. Und das mache ich jetzt direkt mal. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie es ging, aber wir schauen mal eben. Hat fast geklappt. Dann klappt es jetzt auch gleich ganz. Nein. Moment. Der Kollege hat es mir vorher noch extra gezeigt und ich schaffe es auch gleich. So, hier zum Beispiel haben wir den Basketballer, den wir gerade schon mal gesehen haben. Und ich kann jetzt erst einmal sammeln. Es geht um Skelett und Muskeln. Und die Schüler sollen zum Beispiel schon mal die Muskeln benennen, die sie kennen. Dann bekomme ich als Lehrer einen Eindruck, was kennen sie denn eigentlich? Also vielleicht die Wadenmuskulatur oder den Gesäßmuskel oder den Oberschenkelmuskel. Und so kann ich sammeln. Ich kann auch Sachen hinschreiben. Also zum Beispiel, was haben wir hier, die Schultermuskel. Naja, gut. Es ist immer so, wenn ich das zeigen will. Aber die Schüler bekommen eine Motivation, noch mehr zu lernen. Und ich habe einen Eindruck, was sie schon wissen. Und dann, das ist das Besondere, kann ich jetzt auch in den Körper reingucken. Von außen kennen sie ihn alle und in dem Moment, wenn ich hineinsehen kann, ist das schon längst nicht mehr so abstrakt, sondern ich kann mir vorstellen, wie sieht der Mensch von innen aus, sehe schon mal, wo liegen denn die Muskeln und wo sind sie, wo ist das Skelett und was ist das überhaupt alles. Und so habe ich als Schüler schon einen ganz anderen Eindruck. Wir sind hier so in der 5., 6. Klasse und so ist das für die Schüler schon viel leichter. Hier geht es zum Beispiel darum, um Bewegung. Und wo ist eigentlich der Körper beweglich? Die Schüler müssen dafür gar nicht, ich kann den Pinsel anklicken, und die Schüler müssen dafür gar nicht wissen, dass das Gelenke sind, sondern sie sollen überall sagen, wo ist der eigentlich bewegt, ne? Am Knie, an der Ferse, an den Zehen, an der Hüfte, an der Schulter, im Nacken, an den Fingern. Und tatsächlich auch, wo man gar nicht unbedingt daran denkt, an der Wirbelsäule. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Für jedes Tafelbild gibt es immer eine Aufgabe, die mir sagt, was ich machen soll. Und auch eine Lösung, wo die Schüler auch selber überprüfen können, wenn sie zum Beispiel alleine arbeiten, ob sie es richtig gemacht haben. Jetzt kommen noch weitere Vorteile von interaktiven Medien. Ich habe hier zum Beispiel ein Gelenk. Das können die Schüler noch ganz gut selber, selbst wenn sie nicht wissen, wie das Gelenk aufgebaut ist. Der Teil sieht aus wie eine Pfanne, der andere wie ein Kopf. Jetzt sortieren die es zu. Und dann können sie auch gucken, ob sie das eigentlich richtig gemacht haben. Dann gehe ich hier auf Lösung. Und tatsächlich, es war richtig. Und wenn es falsch gemacht wäre, wäre es auch nicht schlimm. Dann dürfen die nochmal überlegen und sagen, ach ja, tatsächlich, das sieht ja eigentlich aus wie eine Pfanne. Und dann können sie es nochmal umändern und können dann wieder gucken, ob es dann richtig ist. Und jetzt kommt wieder das Schöne des Interaktiven. Jetzt kann ich mir nämlich einblenden, wo ist dieses Gelenk eigentlich? Und jetzt können die Schüler auch selber ausprobieren. Es ist ein Ellenbogengelenk. Was kann das eigentlich? Und jetzt ganz haptisch gucken die, was kann mein Ellenbogengelenk? Ich kann es knicken, ich kann es aber nicht drehen. Und hier geht's auch nicht weiter. Warum nicht? Und dann kommt man zur Lösung. Und dann sehen die, warum es nicht weiterkommt. Weil es nämlich hier anschlägt, an der Gelenkpfanne. Und dadurch, dass sie es selber überlegt haben und ausprobiert haben und dann die Lösung sehen, prägt sich das auch wieder ganz anders ein, als wenn man jetzt nur ein Schema hat, was der Lehrer mal an der Tafel oder ja mit einem Film oder so gezeigt hat. Jetzt überspringen wir ein bisschen was, weil ich noch andere Beispiele zeigen will, was Interaktives so kann. Hier geht es jetzt um Beuger und Strecker und welcher Muskel aktiv ist. Und jetzt haben sie wieder, sie gucken von außen auf den Menschen, wie sie das in dem Alter auch kennen, und sollen schon mal überlegen, welcher Muskel ist wohl aktiv. Und hier sieht man sehr deutlich, der ist ja richtig angespannt und gewölbt. Hier können sie es im Grunde nur rausfinden, wenn sie selber bei sich mal probieren, was fühlt sich hart an. Und dann dürfen sie die Lupe nehmen und dürfen hineingucken. Und jetzt sehen sie, hier der ist ganz dick, das ist der aktive. Und hier ist es schon, wie sie vermutet haben, ist der hier ganz dick und angespannt und aktiv. Und dann haben sie wieder selber überlegt, können nochmal die Lösung nachgucken, welches gespannt, welches entspannt. Und auch hier wieder, sie haben selber überlegt, sie haben bei sich gefühlt und sie können dann hineinsehen. Zum einen macht das Spaß und zum anderen prägt es sich sehr gut ein. Oder aber jetzt gehen wir mal zu ganz anderen Beispielen. Wir gehen jetzt mal im Biologieunterricht weiter zum Thema Frosch. Ich muss gerade mal gucken, wo ich ihn habe. Jetzt sind wir hier immer noch so 5., 6. Klasse. Die müssen nicht unbedingt wissen, was Froschlorche und was Schwanzlorche sind. Aber sie können es ganz spielerisch lernen. Der Lehrer gibt die Hilfe, dass ein Froschlorch aussieht, wie ein Frosch, Schwanzlorch einen Schwanz hat. Und dann fangen die an, ja, der sieht aus wie ein Frosch und sortieren das. Und der Feuersalamander hat einen Schwanz und, ja, wie sieht der aus? Eher ein Schwanzlorch. Der Teichmolch hat auf jeden Fall einen Schwanz. Und jetzt gucken sie sich wieder hin und stellen fest, nee, das hier war falsch. Ja, richtig, die Kröte, die sieht eigentlich Körperbau aus wie ein Frosch. Und jetzt gucken sie nochmal, ob sie es richtig gemacht haben. Und tatsächlich ist alles so ganz spielerisch, haben sich Begriffe eingeprägt und sie wissen schon mal ein bisschen was. Und jetzt geht das weiter. Sie haben hier ein Puzzle vom Frosch und gucken halt ein Sprungbein, dass sie hier passen. Hautdrüsen, ja, weiß ich nicht. Finger hat ein Frosch, ist ja ein Ding, passen hier hin. Und ein Auge, das ist natürlich am Kopf, ist ja klar. Was habe ich denn noch? Ein Trommelfell. Ein Trommelfell hat ein Frosch. Und dann kommen die Hautdrüsen. Jetzt habe ich es richtig. Und was das soll? Die haben ganz spielerisch, das war jetzt nicht das Gefühl, dass sie lernen mussten, haben die schon mal so Begriffe im Kopf, wie dass sie Finger hat, dass er ein Sprungbein hat. Ein Teil davon wissen die auch noch und haben es so ganz spielerisch gelernt und man kann darauf auch weiter aufbauen. Oder aber mein Lieblingstafelbild. Was glauben Sie, wie weit ein Frosch springt? Sie haben 1 bis 6 Meter Auswahl. Was glauben Sie? Schätzen. Was glauben Sie, wie weit ein Frosch springt? 1 bis 6 Meter haben Sie zur Auswahl. 1 Meter? Ach, 3. 3 Meter. Das ist das, was Sie sagen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie weit er springt. Und das ist, was geht gar nicht darum, ob das jetzt falsch oder richtig war, aber wenn man vorher selbst überlegt hat und dachte vielleicht 3, 2 oder 4 und dann sieht man, wie der darüber springt und tatsächlich 6 Meter weit springt, das ist so schnell wieder. Und das wissen die auch am nächsten Tag noch, wenn sie nochmal fragen, wie weit ein Frosch springt. Und das sind so Dinge, die man mit interaktiven Möglichkeiten natürlich schön machen kann. Oder aber, was klassischer Lehrplanstoff ist, die Phasen der Entwicklung des Frosches. Ich kann mir die hier erstmal angucken. Ich will auch keine Kaulquappenversuche mehr machen, das ist ganz schön. Wenn ich hier sehe, das Ei teilt sich weiter und ich habe eine Morula und jetzt ist schon der erste Keim. Jetzt habe ich in die falsche Richtung. sieht tatsächlich schon aus wie eine Kaulquappe und schon fast wie ein Frosch und dann ist er fertig. Beeindruckend, das kann man auch im Film ganz gut zeigen, aber das ist noch nichts, was sie sich so richtig einprägen. Aber Eindruck. Und dann sollen sie es jetzt selber machen. Und das ist wieder dieses, sie müssen überlegen und gucken. Also ich fange an mit frisch abgelegten Ei. Ich kann die hier alle zur Seite schieben, das kenne ich. Hier steht immer die Aufgabe, die mir sagt, was ich machen soll. Ne? So, also es fängt an mit abgelegten Ei und es geht weiter. Teilung in zwei Zellen. Das könnte sein. Und dann weitere Teilungen. Da haben wir hier. Und dann Maul, weiß ich nicht, was das ist. Nehme ich mal den. Form verändert sich, eine Furche entsteht. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Das müsste eigentlich das sein. Dann war das hier falsch. Okay, das hier die Teilung in zwei Zellen. Und so mache ich immer weiter und gucke durch. Hier habe ich schon Form ist zu erkennen. Das ist dann wahrscheinlich dieser. Und Kaulquappe ist geschlüpft und hat büschelartige äußere Kiemen. Den habe ich hier oben. Und so arbeiten die sich durch und allein vom gesunden Menschenverstand, von dem, was sie vorher ein bisschen gesehen haben, was sie sich überlegen, können sie zur Lösung kommen. Und es ist auch wieder nicht schlimm, wenn was falsch ist. Ich stelle tatsächlich fest, das ist ja auch gar nicht, hier ist gar kein Schwanz, das wäre der Maulbeerkeim gewesen. Und da habe ich das richtig gemacht. Und dadurch prägt sich, erstens macht es Spaß, aber zweitens prägt es sich auch ganz an, als wenn sie es nur sehen oder gesagt bekommen, dass es dieses selber erarbeiten und sich merken. Jetzt gehen wir mal zurück in die PowerPoint-Präsentation. Ich muss mal gerade gucken, wo sie ist. Die überspringen, weil wir das jetzt schon gemacht haben. Genau. Wobei, dann war das noch ein bisschen zu früh. Dann zeige ich ein anderes Beispiel, was man mit interaktiven Medien machen kann. Und zwar haben wir hier eine Kombination von Film und aktiven Tafelbildern. Es geht um das Thema Krankheitserreger. Viren, Bakterien, Protozoen, Würmer, alles, was so vorkommt. Wir sind hier im Kapitel Viren, haben zum Beispiel den Film, jetzt läuft er, über Viren. Und ich lasse ihn jetzt nicht offen, aber ich spule ein bisschen vor. Es wird der Aufbau erklärt, es werden Viren gezeigt. Man sieht mal DNA, RNA und so weiter. Es werden die Anwendungen, die Krankheiten, alles, was eben Film, so ein Unterrichtsfilm über Viren zeigt, in tollen 3D-Bildern. Und dann gibt es dazu, ich den mal wieder, gibt es dazu interaktive Tafelbilder. Und das Besondere an diesem hier ist jetzt, dass das auch auf Tablets läuft, 5 programmiert ist. Und jetzt hatte ich ja vorhin schon in diesem Film das Virus und jetzt kann ich mir, wie sieht die DNA aus? Ganz ganz verwirren. Und hier habe ich noch die Glykoproteine. Und dann kann ich mir ganz leicht dazu holen, das ist ein elektronisches Mikroskop von einem Virus, das ich ein bisschen zu, jetzt nicht, auf Schema gesehen habe und kann es in echt wiedererkennen und habe zum ersten Mal jetzt auch Realität. Kann hier A erkennen, kann die Glykoproteine erkennen, kann die Innenschicht erkennen, sodass die Schüler auch einen anderen Bezug dazu haben. Nicht immer nur ein Schema, aber auch ein echtes Bild. Und das echte Bild aber auch verstehen, was wir dazu haben. Oder ich kann mir noch mal ein mikroskopisches, jetzt normale mikroskopische, Tonmikroskopisch und sehe halt HIV-Viren hier. Ne? Und sehe auch hier die Schicht mit den Glykoproteinen, die DNA. Und auch durch diese Beziehung immer zwischen Schema und Echtbild prägt es sich auch schon wieder rein. Jetzt gucke ich mal eben auf die Uhr. Ja, es ist jetzt auch Zeit. Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zur Theorie. Wenn Sie selber Tafelbilder entwerfen, müssen Sie bestimmte Dinge berücksichtigen. Also, es geht einmal um die Schrift, die Sie ja ohnehin auch von der Tafel. Die sollte zwischen 16 und 18 Punkt groß sein, damit wir in der letzten Reihe es erkennen können. Und wenn es mal ein bisschen mehr sein muss, dann aber nie kleiner, weil man es sonst nicht mehr lesen kann. Man sollte nie mehr als 3 verschiedene Schriftgrößen, also selbst wenn man strukturieren möchte, dann wird es irgendwann einfach zu unruhig. Eine Schriftart, nie mehr als 2, weil es auch einfach zu unruhig wird und dann nicht mehr gut ist. Hier sehr gut sieht, keine Serifenschrift, weil die einfach nicht so klar ist und dadurch viel schlechter lesen. Das Gleiche, was sehr schön ist, ich kann ja jetzt Farben nutzen, im Gegensatz zu Grün, wo ich das nicht konnte. Am besten kann man ja, wie Sie auch sehen, immer schwarz auf weiß, aber ich kann natürlich jetzt besser strukturieren. Ich kann für ein bestimmtes Thema Grün nehmen und für ein anderes Hellblau. Wichtig ist aber immer, dass ich helle Hintergründe nehme, weil das einfach doch immer noch besser ist. Dann natürlich wieder genauso wie nicht zu viele Schriften, auch nicht zu viele Farben. Aber was ganz schön ist, wenn ich zum Beispiel Pro- und Kontra-Diskussion mache oder was auch immer, ich sehr schön strukturieren, ich schreibe die Pro alle ins Grüne, die Kontra alle ins Rote und das Fühler viel anschaulicher, als wenn alles einen einheitlichen Hintergrund hat. Gute Kontraste, obwohl natürlich die Whiteboards inzwischen immer lichtstärker werden und ganz so dringend nötig ist. Ich kann Bilder einsetzen, was sich natürlich an der Tafel früher nicht sehr viel veranschaulicht und eben auch die Tafelbilder auflockert. Nun, jetzt ist die Frage, bei so vielen tollen Vorteilen, ist das Whiteboard die Zukunft? Das Problem ist, dass Lehrern oft noch unsicher sind mit dem Board oder auch mit Tablets oder Dingen. Und deswegen sind unsere Tafelbilder, laufen auf allen Boards, egal Firma, ohne Installation, egal auf welchem System, ob es jetzt Apple oder Windows, egal mit welchem Browser. Und man drückt nur auf Start und dann läuft es schon. Man kann natürlich auch PC und Beamer verwenden, wenn man überhaupt gar kein Whiteboard hat. Die Schüler finden Whiteboard natürlich toll, genauso wie Tablets. Ich habe ein paar Schülerstimmen hier gesammelt. Ich finde die Tafel voll cool und es ist cool, darauf zu schreiben. Und Sera kommt damit klar. Und der Unterricht ist viel besser als früher. Und jetzt genau, was ist mit Tablets? Die Anzahl der Tablet-Klassen steigt immer mehr. Und deswegen alle interaktiven Tafelbilder und Übungen, die wir seit 2016 prüfen, auch auf Tablets, egal auf welcher Sorte, egal ob iPad, egal auf Android. Und ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass sich die Situation sehr gewandelt hat. 85% der Schulen haben Whiteboards. Die Tablets werden langsam mehr und wir warten ja auf das nächste Jahr, wenn das große Geld out wird und dann auch die Schulen immer wieder immer mehr, immer bessere technische Aufkommen. Ganz klar ist, das digitale Unterricht ist an den Schulen angekommen. Das ist jetzt nochmal so die Zusammenfassung von den Tablet-Fähigen. Und jetzt haben wir es im Grunde auch schon. Das habe ich eines vorher schon erzählt. Sind denn vielleicht noch Fragen im Vortrag? Ist das eigentlich ganz einfach? Wir haben nämlich einen Stand hier in der gleichen Halle, 50 Meter weiter. Wenn ich jetzt ganz schnell mache, kommt das auch noch. 204. Und wenn jemand noch was wissen möchte, da kann ich auch ganz viel zeigen. Und dann können Sie gerne noch kommen, sich das alles auch genauer angucken. Dann bedanke ich mich für Ihr Interesse. Hallo? Eine Sache vergessen. Ich habe am Anfang schon ein paar Kataloge verteilt. Hier liegen auch noch welche. Und wer bei dem kommt, 10% auf Unterrichtsmaterialien bei uns. Jetzt vielen Dank.
anstelle. Dann rede ich halt so lange, bis man weiß, wo man ist bei Tiertagen. Ja. Ich muss vielleicht F2. Ah ja, jetzt ist es vielleicht der Trick. Ja, gut. Fragen Sie mich mal irgendwann zwischendurch, ob ich auch irgendwelche wann mal Zweifel habe, weil dann kann ich die Anekdote erzählen, wie mein Sohn in den Bergen verloren gegangen ist.
Ja. Was? Zweifel hatten woran?
Bitte?
Zweifel hatten woran?
Dass für Jungs gut ist, was ich mache.
Das war eine Stelle.
Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind am späten Freitagabend. Lust haben auf Abenteuer, Bücher für Jungs. Ich habe Eya Nielsen mitgebracht, Gerstenberg-Autorin, die seit vielen Jahren Abenteuer schreibt, schon sehr mit Blick auf Jungs und was Jungs gern lesen und Jungs interessiert, die aber auch ganz, ganz viel mit Lesungen unterwegs ist. Frau Nielsen, 100 im Jahr oder wie viel sind das?
Dann sind es eher 200.
Ah, yeah. Ja, also sie kommt weit rum, kommt mit der Zielgruppe eben auch Jungs zusammen, tauscht sich sehr viel mit Autoren aus, gerade auch zu diesem Thema. Und ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau
Dankeschön.
Nielsen.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.